Das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich heute zu einer Expressvariante, würde ich mal sagen. Aber eine
Ja,
vollgepackte
wir haben kurz überlegt, aber wir konnten nicht ausfallen lassen. Deswegen haben wir es in 45 Minuten gequetscht, wie so eine schöne Presswurst. Muss ich auf keinen Fall irgendwann mal wieder essen. Wir haben natürlich angefangen mit den GBT-Tourtermin, die just in diesem Moment, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, veröffentlicht worden sind. Sind dann rüber zur Handballnationalmannschaft gegangen und haben hinten raus die NFL und ein wildes Afrika-Cup-Finale rekapituliert.
Und haben ein bisschen über neue Formate in etablierten Sportarten geredet.
Stimmt.
Das ist
Ah,
auch
hervorragender Teaser
durchaus
von dir.
interessant. Ja, aber gut. Werdet ihr rausfinden. Viel Spaß mit der kommenden Dreiviertelstunde.
Der kommt an! Mach ihn!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, ich fertig.
Mittwoch, 21. Januar, 14:45. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwärbelten Kölsch. Heute scheinbar mit vertauschen Rollen. Bengt hat einfach angefangen, diesen Podcast zu starten, was normalerweise mein Job ist.
Stimmt.
Hast du es aber gut gemacht, deswegen lass uns reingehen in eine Episode mit etwas Zeitdruck. Wir haben 45 Minuten auf der Uhr, die wir jetzt aber nutzen wollen und werden, weil es ist ein bisschen was passiert.
Ja, also Sportwelt dreht gerade wieder komplett frei. Wir haben eine Handball-Europameisterschaft am Start. Wir haben die Australian Open, die losgegangen sind, wovon ich ehrlich gesagt überhaupt nichts mitbekommen habe bislang. Außer, oh ja, doch, da können wir kurz drüber reden, dieser One-Point-Slam. So, da werden ja jetzt gerade auch überall die Videos auf Insta dann noch geteilt. Finde ich wirklich herausragend lustig, dieses Prinzip, dass du ein Turnier spielst. Da können auch Amateure mitspielen, oder?
Ich glaube, also jetzt wieder nicht drauf festnageln, ich glaube 32 Profis, 32 Amateure oder 64 Profis, 64 Amateure. Also so war
irgendwie so, ja.
So war die Verteilung 50-50 und dann, oh, also es ist leider kein Kölsch, was ich Ben gerade aufmacht, sondern
nicht ganz.
Der Energy-Hersteller seines Vertrauens. Nee, vom Prinzip her, du spielst quasi einen Punkt, also Aufschlag wird ausgelost. Die Profis haben aber auch immer nur einen Aufschlag, also nicht wie im normalen Tennis mit doppeltem Aufschlagrecht. Und dann wird quasi ein Punkt ausgekegelt, am Ende gewinnt
das. Die Amas aber zwei.
Genau, die Amateure haben zwei, am Ende gewinnt ein Amateur auch das Turnier. Und also, wie gesagt, namhafte Leute, alle mitgemacht, ne? Alcaraz, Sinner, Zverev, also so das.
Zverev ist, glaube ich, gegen die 117 der Welt bei den Frauen rausgeflogen.
Ja, auch also wirklich wilder Turnierverlauf. Jetzt nicht irgendwie, weil du guckst da drauf, denkst du, ja gut, am Ende machen es die Profis irgendwie, aber dieser eine Ballwechsel, der hat dann schon irgendwie seinen Charme gehabt.
Ist schon geil. Ja. Also muss ich sagen, weil das ist so ein bisschen auch das, was mich am Tennis stört. Weswegen mich jetzt auch die Australian Open gar nicht kriegen, dass du, sagen wir mal, du hast um 16 Uhr ein Spiel angesetzt. Dann guckst du um 16 Uhr, dann ist die ersten 2,5 Stunden zwar spannend, aber es entscheidet sich halt nichts, weil es die ganze Zeit hin und her geht. So, du kannst easy nach 3 Stunden einschalten und hast noch nichts verpasst. Und das ist so ein bisschen, da catcht Tennis mich nicht von der Storyline der Spiele. Und da ist dieser One-Point-Slam, der kommt ja wie gerufen. Also finde ich dann schon wirklich attraktiv, auch wenn es natürlich nur Jux und Dollerei ist. Ne? Jux und Dollerei gibt es jetzt auch beim Darts.
Aber ich, also einmal, ich, es ist, okay, nee, es ist natürlich Jux und Dollerei, aber ich glaube, du kriegst 1 Million, wenn du gewinnst. Also ist ein sehr, sehr lukratives Jux und Dollerei-Turnier. Deswegen sage ich, und zum Gucken bin ich bei dir. Also ich würde gegengehen zu sagen, gut, du kannst bei einem Tennis-Match noch 3 Stunden einschalten und weißt alles, was passiert ist.
Ja,
das ist natürlich überspitzt formuliert.
Ja.
Aber diese Herangehensweise zu sagen, okay, du hast eine Sportart, wo die Spiele extrem lang sind und eben auch so ein bisschen diese Länge halt mit drin haben, und das probieren wir auf wirklich ein Mühe runter zu cutten, packen aber da 1 Million Preisgeld drauf, und deswegen spielen auch alle irgendwie mit, und gerade dann auch im Hinblick, die spielen das ja absichtlich eine Woche vor den Australian Open, um da einfach wieder so ein bisschen, ey, das Tennisjahr geht wieder los.
Ja.
Also finde ich geil. Geile Herangehensweise. Ich habe tatsächlich, natürlich funktioniert das dann auch einfach auf TikTok und Instagram, die ganzen Clips.
Ja.
Also Top-Idee, und ich glaube, gibt ja auch ein, zwei Sportarten, die wir, oder Rückschlagsportarten, die wir mit Sponted vielleicht wieder diesen Sommer betreuen dürfen. Das ist auf jeden Fall eine Input-Idee, das vielleicht dann auch mal umzusetzen.
Ja, das stimmt. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Ja, aber wenn du jetzt schon drauf anspielst, dann müssen wir natürlich einmal kurz über den Tourkalender reden, der jetzt veröffentlicht wurde von der German Beach Tour. Der Beachvolleyball-Sommer ist wieder am Start, und weil unsere Redaktion ja jetzt zweigespalten wurde, also Martin und ich sind qua Definition keine Arbeitskollegen.
Nee, wir sind Trennungskinder.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind Scheidungskinder. Also Mama und Papa haben jetzt andere Ideen und deswegen müssen wir gucken, wo wir bleiben. Nee, genau, aber deswegen müssen wir mal einmal kurz drüber reden. Einmal Süden, einmal Norden, einmal Osten, einmal Westen. In genau umgekehrter Reihenfolge, glaube ich. Hol uns mal einmal kurz ab. Wann, wo, wie?
Wir gehen quasi den Weg, den wir in den letzten Jahren auch schon gegangen sind. Bloß etablieren wir dieses Mal durchgehend Doppelstopp-Wochenenden. Heißt leider, dass Bremen dadurch rausfliegt. Was ich extrem schade finde, weil ich in Bremen immer echt super gerne war. Es war irgendwie so dieser...
Ich habe es immer verpasst.
Oh, du hast es nicht einmal geschafft, in Bremen dabei zu sein?
Ja, mein erstes Jahr auf der Tour, wo ich noch kommentiert habe. Da war ich in Bremen. Da war ich ja Core 2 Kommentator.
Aber dann warst du, das war ja quasi damals noch im Hauptbahnhof, ne?
Ja, genau. Ja, also seitdem wir nicht mehr am Bremer Hauptbahnhof Spot da sind, war ich nie da. Ja, also das eine Jahr Bremen, wo dann auch da noch alles eskaliert ist und jemand da irgendwie unsere Traversen hochgeklettert ist und da runtergeholt werden musste, da war ich schon noch dabei. Ja. Aber seitdem Bremen woanders ist, ne, nicht mehr mitbekommen.
Nee, Bremen war ja schon irgendwie so ein bisschen immer der... Ja, viele sagen jetzt wieder underrated. Ich finde, mittlerweile ist er gar nicht mehr underrated gewesen, weil wir, glaube ich, auch schon klar und deutlich gemacht haben, was so besonders an diesem Bremer Stop ist. Aber du hast halt so ein bisschen diesen doppelten Norden. Mhm. Dadurch war jetzt irgendwie dieses Jahr der klare Ansatz, du probierst 2 Wochen an einem Standort zu sein, um die ganze Tour nicht immer wieder auf- und abzubauen. Das ist ja das, was wir gar nicht so viel machen müssen, aber gerade viele in der Produktion oder generell im Event und in der Logistik,
Das sagt schon wieder viel zu viel aus, ne? Jeden fucking Tourstop habe ich mit abgebaut. Dass du
das nicht machen müssen,
sagt alles, Mann.
Nein, darum geht es nicht um dieses mit abbauen, aber es ist ja schon was, also was du abbaust und was die dann alle abbauen. Und das alles wieder dann aufzubauen und dann quasi von A nach B zu fahren.
Ja, grundsätzlich.
Ich möchte dir nicht wegreden, dass du auch nach dem am Sonntagabend wahrscheinlich in der Redaktion einer der Top, also Abräumer bist. Aber trotzdem ist das ja ein anderes Niveau. Deswegen glaube ich, sind die Jungs und Mädels froh, dass sie eben nur 4-mal auf- und abbauen müssen.
Das stimmt.
Und es macht einfach nur Sinn, quasi dann zwei Wochen in Hamburg zu sein. Wir sind tatsächlich an einer neuen Location. Galopprennbahn nennt sich das Ding.
Okay, die kenne
ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Hamburger oder die Nordlichter unter euch damit jetzt anfangen können. Also sind nicht mehr auf dem Heiligen Geistfeld.
Das ist auch nicht die Trabrennbahn, ne? Die dürfte dann nochmal was anderes sein.
Da bin ich überfragt. So tief bin ich nicht drin im Hamburger Pferdesport.
Okay.
Genau, das ist aber dann auch erst der Tourabschluss im August. Geht los im Mai in Düsseldorf, wieder mit unseren beiden Düsseldorf-Wochenenden relativ früh. Dann geht es weiter nach Berlin, wieder in die Hauptstadt, wieder derselbe Spot da an der Spree. Ich glaube, dass wir da uns echt schön etablieren können und dann natürlich München wieder. Das doppelte München-Wochenende und da sage ich dann auch, also München wird heavy, weil das ist dann auch Peak-WM-Zeit natürlich,
ja.
Schön im Juli.
Und ich wollte gerade sagen, also ich war am Anfang ein bisschen besorgt, weil wie gesagt, Abbau bin ich dann auch immer relativ dick mit eingeplant und ursprünglich mal waren wir eine Woche später in München und das hätte bedeutet Sonntagabend WM-Finale.
Ja gut.
Also, ja. Da wäre ich dann halt auch einfach weg gewesen. Keine Chance.
Verständlich. Nee, also genau, München sind dann die Juli-Wochenenden. Im August geht dann die Tour in Hamburg zu Ende und dann Ende August die deutschen Meisterschaften in Dortmund, das war ja schon klar. Genau, mit den Infos sind wir heute rausgegangen. Die erste Rückmeldung finde ich auch relativ positiv. Also natürlich sind ein, zwei Leute zu Recht auch traurig, dass Bremen nicht mehr dabei ist. Aber ansonsten finde ich, und da stehe ich dazu, ich weiß, vielleicht irgendwie in der Mitte fehlt was, aber ich sage, mein Gott, was ist denn in der Mitte? Frankfurt ist in der Mitte, ja, dann wäre das noch der Stop. Aber so, finde ich, hast du den Norden, den Süden, den Osten. Und ja, für mich ist Berlin schon auch irgendwie ein Oststop. Ja, es ist nicht der tiefste Osten wie Dresden oder Leipzig. Aber ich finde, man kann Berlin, mein Gott, ist die Hauptstadt, da macht schon Sinn, irgendwie hinzugehen mit einer riesen Beach-Community natürlich.
Ja.
Und ich finde, letztes Jahr ist das sehr, sehr gut angelaufen. Und Süden, München, mein Gott, da muss schon viel passieren, dass der Stop nicht mehr dabei ist. Deswegen finde ich das von der Verteilung echt, echt in Ordnung. Da kann sich eigentlich niemand so wirklich beschweren.
Ja, absolut. Also ich freue mich auch immer wieder über diese Doppelwochenenden. Das macht schon extrem viel Spaß. Ich werde Berlin verpassen, tatsächlich, weil da wieder Handball unterwegs ist. Also da sind wir wieder mit den EHF Final Fours in Budapest und in Köln unterwegs. Das ist auch der Grund, warum ich die letzten Jahre immer in Bremen und in Hamburg nicht dabei war.
Ja, okay.
Und das fällt dieses Jahr dann eben auf die beiden Berlin-Tour-Stops. Ich glaube, Samstagabend Berlin 2 Oder dürfte es Sonntag sein? Auf jeden Fall einer der beiden Tage spielt Deutschland. Da hat Deutschland sein Gruppeneröffnungsspiel. Ich glaube, gegen wen weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich glaube, Curaçao sogar. Ich glaube, gegen Curaçao direkt an.
Ich hatte gerade, warum auch immer, Kap Verde im Kopf. Aber ist schon wieder zu lang her, die Auslosung. Und zu viel dazwischen, was ich da verdrängen musste. Ey, und ich bin auch gespannt, ob das alles überhaupt so stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Das müssen wir nicht hier breitreden. Das wollte ich gerade eben noch sagen. Jux und Dollerei gibt es jetzt auch beim Darts. Nämlich Saudi-Arabien, dass sie für einen neuen Darter $100,000 auszahlen und wenn du danach das Bullseye triffst, kriegst du nochmal
100.000.
Ja. Aber ich muss sagen, also da kenne ich die Regel auch nicht, aber ich fände es viel witziger, wenn es dann am Ende heißt, okay, 100.000 setzen und wenn du jetzt Bullseye triffst, dann darfst du verdoppeln, aber wenn du es dann nicht triffst, dann kriegst du das Geld nicht.
Das würde ja niemand machen. Nach einem neuen Data 100, deine gerade gewonnenen 100.000 setzen, um dann...
Dann mach eine Million draus.
Und die setzt du dann?
Nee.
Achso, genau, du setzt 100.000
und du kriegst eine Million. Wenn du jetzt das Bullseye triffst, ja, okay, dann kriegst
ich verstehe,
du eine Million.
Wie du denkst. Ja, mein Gott, das also müssen wir ja auch nicht drüber unterhalten, dass das Turnier da in Saudi-Arabien auch nur einen Zweck hat. Und vor allem den Zweck checke ich noch nicht mal, weil wovon lebt Darts? Von Party und ja, jetzt wieder nicht getriggert sein, aber von Alkohol. Und das macht in diesen Ländern keinen Sinn, weil, also das ist einfach eine andere Kultur. Ich verstehe nicht, was, wahrscheinlich kriegt die PDC einfach einen Rachen voll mit Geld geschüttet und sagen, ja gut, natürlich gehen wir zu euch. Finde ich, muss man auch nicht drüber weiter diskutieren. Aber die 100, also ich finde den Anreiz geil zu sagen, okay, du machst einen neuen Data, kriegst dafür natürlich Kohle. Ja, und dann, wie confident bist du denn, dass du den danach noch aufs Bullseye schmeißt?
Ja, aber also da ist halt das Ding, wenn es dann um nichts mehr geht. Weil also auf dem neuen Data, da ist ja auf der letzten Doppel-12 der ganze Druck drauf. Ja. So, aber den Druck hast du dann ja erstmal hinter dir. Also dann natürlich auch aus sportpsychologischer Sicht spannend zu sehen, wie sehr schafft derjenige es dann noch, sich zu fokussieren und dann auch nochmal drauf zu gehen und den Fokus wieder hochzufahren. Aber ja, ich hätte es, glaube ich, da von der Erzählweise noch cooler gefunden, wenn du dann auch noch dein Geld wieder setzen müsstest, ja, damit du dann die 100k bekommst. Aber naja, gut, dann lass uns mal rüber zum großen Elefanten im Raum, weil letzte Woche, jetzt muss ich gerade mal einmal kurz überlegen, wann es denn war. Ich glaube, am Sonntag hatten wir gegen Serbien gespielt und verloren.
Samstag
war es, ja. Okay. Dann war am Sonntag die deutsche Handballwelt ganz schön trüb. Nur damit wir uns jetzt dann doch wieder freuen können, dass die Hauptrunde ansteht, weil wir Spanien geschlagen haben. Es war eine rucklige Vorrunde, wenn man so möchte. Aber wie viel vom Turnier bekommst du mit? Wie viel hast du schon gesehen?
Oh, relativ viel tatsächlich. Also ich habe ja auch schon letzte Woche im Podcast erzählt, dass ich mich echt auf die EM freue. Muss auch sagen, ich bin wirklich der Inbegriff von einem deutschen Handball-Erfolgsfan. Am Samstagabend habe ich gesagt, diese Mannschaft hat in dieser Europameisterschaft überhaupt nichts mit einem Hauptrundenteam zu tun.
Die sind auch so schlecht einfach.
Ich stehe da auch dazu. Ich fand die zweite Halbzeit gegen Serbien auf einem Niveau schlecht, dass ich auch sage, nö. Also damit, ich hatte keine Hoffnung, dass du Spanien schlägst, die bis dahin ja ein super Turnier gespielt haben, Deutschland. Und das Lustige war, ich habe tatsächlich, wir waren Samstagabend hier im Bouncehouse und waren dann, bei Janik haben dann nur die zweite Halbzeit geguckt und die erste Halbzeit war ja scheinbar echt gut gegen die Serben.
Ja.
Auch irgendwie mit vier Toren vorher gewesen und wirklich, vielleicht sind wir auch der Grund gewesen, warum es dann bergab gegangen ist. Seitdem wir diese zweite Halbzeit geguckt haben, ging ja gar nichts mehr. Und dann verlierst du das gegen die Serben 30-27.
Ja.
Und da dachte ich dann wirklich, okay, vielleicht ist das Team auch leider einfach nicht so gut, weil ich fand auch gegen Österreich, ja, Auftaktspiel, aber das war jetzt auch schon jetzt nicht so, dass du das geguckt hast und gedacht hast, Mann, ey, die sind richtig gut, die können auch mal den Dänen wehtun. Und dann muss ich das jetzt alles, was ich zum Glück nie öffentlich ausgesprochen habe, müsste ich jetzt wieder revidieren, weil das gegen Spanien war eine Top-Leistung. Wir kriegen sogar quasi die zwei Punkte jetzt noch mit in die Hauptrunde und deswegen kannst du einen Haken hinter diese Gruppenphase machen.
Ja, absolut. So am Ende geht es in der Gruppenphase darum zu überleben und das Bestmögliche mitzunehmen. Dass Spanien jetzt mitkommt, ist für uns gut, weil wir
sehr
sie
gut
jetzt halt geschlagen haben.
Ja.
Und da bin ich halt mal gespannt, ne? Aber also lass uns mal einmal kurz bei der deutschen Mannschaft bleiben. Es hat vor allem ja einfach extrem irritiert, weil im Vorfeld von diesem Turnier so viel über die Breite im Kader gesprochen wurde. Dass du jede Position durchwechseln kannst. Am Kreis sind wir Weltklasse besetzt mit einem Johannes Goller, mit einem Justus Fischer und mit einem Yannick Kohlbacher. Yannick Kohlbacher bis heute kaum eine EM-Minute gesehen.
Ja.
Also der ist gegen Spanien mal einmal auf dem linken Flügel eingesetzt worden. Der war kurz links außen. natürlich dann nur taktisches Mittel und ist eigentlich als Einläufer dann zweiter Kreisläufer gewesen, hatte da aber seine Minuten nicht bekommen. Da frage ich mich dann aber halt schon, okay, wenn du so viel Weltklasse im Kader hast, warum spielst du sie denn dann nicht aus? Also gerade dann in diesem Spiel gegen Österreich, Juri Knorr, super gespielt in der ersten Halbzeit, die zweite guckt da von außen zu. Aber Alfred Gislason kriegt jetzt, glaube ich, gerade mit, wie es ist, 80 Millionen Bundestrainer hinter sich zu haben.
Ja, und viele von diesen 80 Millionen Bundestrainern hängen sich ja dann auch an dieser einen Auszeit gegen Serbien auf, 26, 25, drei Minuten vor Schluss. Und beim Handball ist es ja so, du hast quasi einen Buzzer, auf den du drücken kannst als Trainer. Und dann wird die Auszeit genommen und Gislason nimmt sie in einem Zeitpunkt, wo, boah, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gerade auf jeden Fall den Wurf nimmt. Und
es war tatsächlich Knorr. Also ja, war gut, Knorr perfekt. Und Deutschland war in dem Moment in Unterzahl. Also ja. Das war halt auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass du dann nochmal auf die Auszeit drücken möchtest. Es gab, glaube ich, im Vorfeld vielleicht einen Foul und er wollte halt da dann nochmal die Auszeit ziehen, um eben danach wieder in voller Mannstärke zurückzukommen. Es hätte ein Heldenmove werden können. So, es hätte wirklich, wenn du den dann verwirfst, dass du dann in Ballbesitz bleibst, okay. So, aber dass Knorr dann halt in dem Moment durchbricht und daneben wirft, super ärgerlich. Aber also, wir haben auch schon darüber gesprochen, du verlierst das Spiel nicht, weil du eine Auszeit dumm nimmst.
Nö, das nicht, aber es ist eine einfache Ausrede, glaube ich, für viele.
Ja,
weil
klar.
26-25 im Gegenzug bekommst du das 27-25, jetzt hat er 26, also weißt du, es ist ja dann wieder viel hätte. Und ich glaube, er hat sich dann aber trotzdem schon auch so ein bisschen angreifbar gemacht, eben mit der Knorr-Entscheidung, den gegen Serbien quasi die gesamte zweite Halbzeit schmoren zu lassen.
Ja.
Auf der anderen Seite kannst du ihn dann wieder loben. Ich finde, gegen Spanien ist vieles aufgegangen, was er sich vorgenommen hat, auch weil er da extrem viel durchgewechselt hat. Also da durfte dieser in Anführungszeichen Breite oder Weltklasse-Kader in der Breite dann auch endlich mal ran und das hat man gesehen. Und nochmal, auch da gilt für mich, Gruppenphase geschafft, am Ende sogar perfekt geschafft, weil du nimmst zwei Punkte mit und er wird jetzt wieder, ich bin eh immer kein Fan von diesem, wir bewerten die Trainer in einem Turnier. Du kannst den Trainer nach dem Turnier bewerten, du kannst auch die Mannschaft nach dem Turnier bewerten, aber im Turnier wird erstmal gespielt.
Ja.
Und die deutsche Mannschaft hat jetzt nicht sich mit Ruhm bekleckert, aber sie steht mit einer perfekten Ausgangslage da. Weil also rein punktetechnisch, ergebnistechnisch, ist es eine perfekte Ausgangslage. Deswegen all das, was da jetzt vielleicht schiefgelaufen ist in der Gruppe, das kannst du ihm alles nach dem Turnier irgendwie ankreiden und das werden sie ihm auch ankreiden, bin ich mir sicher. Aber nicht jetzt.
Ja, und vor allem, also wie oft haben wir es ja auch schon gesehen, dass es solche Momente gebraucht hat, in denen es auch mal gekracht hat, in denen Rückschläge dich als Mannschaft vorangetrieben haben. So, Basketball, ich glaube, war die Weltmeisterschaft, als sich der Bundestrainer und der Dennis Schröder da ein bisschen angebieft haben. Und am Ende stehst du da und holst den Titel. Und dann sagt man sich, guckst du am Ende dann auch auf diese Situation und sagst, ja, war dann der Moment, wo die Mannschaft nochmal zusammengerückt ist. Und da gab es jetzt schon zwei, drei Momente. Also im ersten Gruppenspiel kam David Späth relativ spät in die Partie rein und dann regt sich Alfred Gislason an der Seitenlinie so unfassbar über David Späth auf, weil er angeblich keine Körpersprache mitbringt, weil er die ersten drei Bälle hat vorbeigehen lassen und er wollte ihn nach drei Minuten schon wieder runternehmen. Ne? Also ist da wirklich ausgerastet an der Seitenlinie. Co-Trainer musste ihn ein bisschen beruhigen. Nach sechs Minuten hat er ihn dann trotzdem runtergenommen und da hat es halt auch schon mal gekracht. Also da gibt es schon einiges an Potenzial, aber auf der anderen Seite, so das Turnier wird eh nicht easy und tendenziell brauchst du eher mal mehr Emotionalität.
Ja.
Wenn es dann jetzt halt in der Hauptrunde reingeht gegen Norwegen, Frankreich, Portugal und Dänemark.
Ja, zwei Namen noch. Ich finde, also klar, Späth gegen Österreich, unglücklich gewesen. Ich finde trotzdem, deutsche Torhüter machen es, also Andy Wolf ist... Ich checke das nicht. Der ist wirklich immer in so wichtigen Momenten immer wieder da. Du kannst dich drauf verlassen. Ich fand es gerade gegen Spanien krass, weil ich weiß jetzt nicht, wer bei Spanien im Tor steht.
Also, Sergio Hernandez.
Der hat auf jeden Fall nichts gehalten.
Ja, das stimmt. Aber also da muss man auch sagen, Wolf war auch nicht gut im Spiel gegen Spanien. Der hatte zwei Situationen dabei, die einfach extrem wichtig waren. Also du denkst da wahrscheinlich hier an den Tempo-Gegenstoß von Marcos Fies.
Ja, den hält er dann halt, weißt
du? Ja, genau.
Also das meine ich.
Dann einfach mal so einen Freien rausnimmt.
Ja.
Das sind dann die Wolf-Qualitäten. Es war jetzt trotzdem kein Torhüter-Spiel gegen die Spanier.
Wenn du 32 also auf beiden kassierst, Seiten nicht. Wenn du 32 kassierst, oder wenn das Spiel 34-32 ausgeht, dann kann es jetzt nicht das klassische Torhüterspiel in dem Sinne sein, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Er holt dir dann in Anführungszeichen diesen Unmöglichen raus und das machen die Spanier nicht. Deswegen ist der mir hängen geblieben und ey, Renans Ustin, ich liebe den Typen. Ich finde den so geil, so ein Baller, was der sich dann auch wieder rausnimmt, einfach aus dem Rückraum so Dinger da reinschweißt, wo du so denkst, okay, gerade stottert der Motor irgendwie so ein bisschen. Also den habe ich richtig lieben gelernt.
Ja, ist da auch für ihn persönlich gut, weil der in der Liga gerade aus einer unfassbar schweren Zeit kommt. Also der kriegt gerade in der Liga nur aufs Maul. Mit Hannover hat er, glaube ich, eine Wurfquote von unter 50% in der Liga, was wirklich einfach unterirdisch ist. Und kommt dann zur Nationalmannschaft, hat jetzt auch seine 1-2 Spiele gebraucht, um wieder in seine Olympiaform zu kommen. Ja, aber also da ist natürlich auch aus deutscher Brille guckst du da drauf und denkst du die ersten beiden Spiele, ja, wo ist denn der Renas jetzt? Sein Replacement im rechten Rückraum ist Franz Semper. So, der hat jetzt auch noch nicht das Weltklasse-Format, auch wenn es ein guter Junge ist, definitiv. So, und dann wird bei einem Uschins halt immer wieder dieses Viertelfinale gegen Frankreich ausgepackt, wo in der Schlussphase die beiden entscheidenden Buden macht, wo er mit 14 Toren, glaube ich, zum Man of the Match avanciert. So, und wenn du als junger Spieler mal einmal sowas erreicht hast, dann ist es in dem Moment zwar cool, kann dann aber auch ganz, ganz schnell zur Belastung werden. Und ich hoffe jetzt für Renas, dass der Knoten dann auch endgültig geplatzt ist und er die Leistung da dann jetzt bringen kann. Weil ey, in der Form, ja, da ist er ein Gamechanger für uns.
Safe. Gut, Hauptrunde haben wir euch letzte Woche schon erklärt, ist genau die Hauptrunde geworden jetzt mit Frankreich, Portugal, Spanien, Dänemark und Norwegen. Gegen Spanien müssen wir nicht mehr spielen, der Rest wird bespielt. Mit Blick auf die Uhr, du willst sicherlich noch einmal schnell über Portugal-Dänemark reden.
Ja, genau. Ich kann mal einmal einen kurzen Ausblick hier auf diese Hauptrundengruppe geben. Also gestern Dänemark und Portugal gegeneinander gespielt und die Dänen sind ja, also nicht untergegangen.
Sie sind aber schlagbar.
Sie sind schlagbar, sagen. Genau. Es menschelt ein bisschen in Dänemark und das war eigentlich nicht zu erwarten. Vor allem, weil Portugal gut ins Turnier reingestartet ist, aber auch nicht überragend. Also gegen Rumänien haben sie, glaube ich, 40-34 gewonnen. Du darfst aber gegen Rumänien eigentlich keine 34 Dinger kassieren. Genauso wie gegen Nordmazedonien. So, wenn Portugal das Ding gewinnt, dann sind die sicher in der Hauptrunde, aber geben dieses Spiel auch wieder aus der Hand, wo man sich da dann nicht sicher war. Gut, was kommt jetzt gegen Dänemark? Und dann packen die da eine Masterclass aufs Parkett, sondergleichen. Das war wirklich einfach geil zu sehen, weil sie diesen Rückraum endlich mal kontrolliert haben. Und du hattest das Gefühl, der ist nicht zu kontrollieren. Da spielen die weltbesten Handballer bei Dänemark hinten drin. Aber Portugal hat da Mittel und Wege gefunden. Da ist halt das Ding, wenn du es gegen Dänemark schaffst, dann kannst du es gegen jeden anderen Gegner der Welt auch. Und das ist unser erster Gegner am Donnerstag. Aber dadurch, dass Dänemark da jetzt verloren hat, haben die halt extrem viel Druck, ne?
Die müssen eigentlich 4-4 gehen.
Genau. Ja. Die wollen zu Hause einen Titel holen und das bedeutet, die müssen jetzt jedes einzelne Spiel gewinnen. Aber das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass bei Dänemark sich so ein bisschen der Europameisterschaftsfluch durchzieht. Also jetzt 4-mal in Folge Weltmeister geworden, aber seit 2012 keine Europameisterschaft mehr. Und das zeichnet sich gerade auch schon wieder so ein bisschen ab. Eben weil für Dänemark diese Hauptrunde halt auch so unfassbar schwierig wird, können die auch ihre Starter nicht schon. So, weil bei Weltmeisterschaften, da hast du halt mal Kap Verde dabei, da hast du mal Angola dabei, da hast du mal Brasilien dabei, die schon auch ein höheres Niveau haben, aber einfach nicht auf Weltspitze sind. So, und da kannst du dann deine besten Spieler auch mal ruhen lassen. Das hat Nikola Jakobsen jetzt in der Gruppenphase nicht gemacht und das könnte ihm extrem auf die Füße fallen, weil theoretisch du brauchst jetzt Gitzel in jedem Spiel. Du kannst einen Gitzel jetzt gegen Deutschland, gegen Frankreich, gegen Spanien, gegen Norwegen nicht mehr draußen lassen, weil Dänemark ihre Spiele gewinnen muss. Da bin ich echt gespannt, wie sich Dänemark hier im Turnier dann noch entwickelt. Und auf der anderen Seite auch die Franzosen sehen gerade offensiv so brutal aus. Die haben in keinem Spiel weniger als 38 Tore geworfen. So, und das musst du erstmal schaffen, die zu outscoren.
Also, Donnerstag geht's los, in dem Sinne, wenn ihr heute Podcast hört, Deutschland gegen Portugal, Samstag dann das Matchup gegen Norwegen und dann mal schauen. Muss Zweiter werden, um ins Halbfinale zu kommen, das wird extrem schwer, aber die Ausgangssituation stimmt zumindest mal fürs deutsche Team.
Also, dass die zwei Punkte jetzt schon auf dem Konto sind, das ist extrem wichtig. Ja. Also, Deutschland ist in der Hauptrundengruppe gerade gleich auf mit Frankreich und Portugal und das ist verdammt big.
Gut, dann machen wir Handball zu. Und gehen weiter zur nächsten Sportart, wo es gerade um viel geht, weiter zur NFL. Die Divisional Round stand an und wir haben zwei Banger und zwei, finde ich, dann doch schon deutliche Spiele bekommen. Deswegen lass uns die beiden Banger einmal zuerst besprechen. Die Broncos setzen sich mit 33-30 in der Overtime gegen meine favorisierten Bills durch, die es wieder leider nicht schaffen in einem Jahr. Oder was heißt wieder? In diesem Jahr fand ich, wären sie mal dran gewesen, weil die Chiefs irgendwie nicht dabei waren. Und dann muss man leider sagen, dass es Josh Allen im, im größten Moment dieses Jahr dann leider nicht hingekriegt hat. 4 Interceptions sind dann eine zu viel gewesen. Und die Broncos gehen am Ende durch. Game-winning Field Goal in der Overtime, haben jetzt aber ein mittelschweres, haben ein Riesenproblem, weil ihr Quarterback sich den Knöchel gebrochen hat und raus ist.
Muss ich einmal korrigieren, das waren 2 Interceptions, die Josh Allen geworfen hat. Also am Ende trotzdem eine zu viel, aber mein Gott, das Spiel ging 33-30 aus. Josh Allen hatte trotzdem ein gutes Spiel. Der hat trotzdem sein Team geleitet und...
Aber es waren 5 Turnovers. Also für die anderen 3 konnte er nichts, aber mir ging es eher um die... Es war sogar einer mehr. Es sind 5 Turnovers, das ist zu viel.
Ja, keine Frage, weil die Broncos Defense aber auch einen verdammt guten Job gemacht hat, genauso wie aber auch die Bills Defense, und da steht am Ende ein 33-30. Man muss sich aber trotzdem sagen, ey yo, beide Teams haben echt alles gegeben. Bo Nix war dann einfach ein bisschen besser, also er war in den entscheidenden Momenten halt einfach da und Josh Allen dann nicht, so auch wenn er mit den Bills im letzten Quarter nochmal 13 Punkte gemacht hat. War einfach ein spannendes Spiel so, und es kann in beide Richtungen ausgehen, Mann. Aber du sagst es, Bo Nix, ich glaube Knöchel gebrochen, ne? Und der ist jetzt raus. Alle Teams in der NFL dieses Jahr haben es tatsächlich geschafft, ihre Backup-Quarterbacks zumindest mal für einen Drive aufs Feld zu kriegen. Nur die Broncos nicht. Die Denver Broncos sind das einzige Team, das keinen einzigen Pass von wem anders als Bo Nix geschmissen bekommen hat. Und die müssen jetzt im Conference-Final da mit ihrem Backup-Quarterback ran.
Also, das wird ein schwieriges Unterfangen, geht gegen die Patriots, die ja am Ende Problemchen hatten. Du hattest trotzdem nie das Gefühl, dass wir das Spiel gegen die Texans verlieren. Sie gewinnt es am Ende auch deutlich. Und ich möchte da jetzt nicht sofort wieder die Spannung rausnehmen. Vielleicht nehme ich es, um einen glorreichen Jinx einzuleiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Broncos mit einem Backup-Quarterback das Spiel gewinnen und den Super Bowl einziehen. Das funktioniert dann nicht. Das wäre mir dann auch zu viel Cinderella-Story. Und wir reden ja hier über einen Backup-Quarterback, wie du gesagt hast. Der hat nicht einen Snap diese Saison gespielt.
Ja, ich sag aber auch, das ist alles nur so mäßig relevant, weil der Sieger des Super Bowls wird sowieso aus dem anderen Spiel kommen. Seahawks, Rams, und beide Teams sehen wirklich einfach brutal stark aus. Also die Seahawks überfahren die 49ers. Wirklich mit voller Manpower gehen die da einmal komplett drüber. 41-6. Das Spiel ging ja sogar los mit einem Kick-off-Return-Touchdown. Also wirklich, du wirst den Ball los und direkt rennt dir da einer übers Feld in die Endzone. Ende vom ersten Viertel stand es, glaube ich, schon 17-0. Das Ding war durch.
Jo, aber deswegen, also gehe ich, ich weiß, das ist auch wieder ein bisschen großkotzig formuliert, aber für mich ist es auch, also der vorgezogene Super Bowl, weil zu den Seahawks hast du gerade alles gesagt, und die Rams gewinnen tatsächlich ein wildes Spiel in Chicago, das dann wahrscheinlich sogar, Bills Broncos war auch geil, aber von der Storyline her fand ich Chicago, die eben so nach diesem Playoff-Triumph ächzen, und auf der anderen Seite hast du die Rams bei, was weiß ich, glaube ich, minus 5 Grad gefühlt waren es, aber minus 25 Grad, die da aus dem sonnigen Los Angeles hingefahren sind. Geiles Spiel hin und her gegangen. Die Bears gleichen in, glaube ich, 20 Sekunden vor Schluss mit einem wilden Wurf von Caleb Williams aus zum 17-17. Und da hast du eigentlich wieder das Gefühl, okay, dann ist es jetzt irgendwie dieser besondere Moment und diese besondere Saison. Und für Chicago geht das dann jetzt alles gut. Und in der Overtime wirft Williams den Ball weg und die Rams schießen das Field Goal zum 20-17. Also auch das ein geiles Spiel gewesen, aber ich bin voll bei dir. Für mich stehen die richtigen beiden Teams in der NFC dann jetzt in diesem Finale.
Ja, für mich nicht.
Das ist ein anderes Thema. Dass dir da ein grünes Themenfeld, das ist mir auch klar.
Ja, nein, es ist schon fair, vor allem weil Matt Stafford halt auch einfach eine geisteskrank geile Saison spielt. Und wenn es nach mir geht, dann darf das MVP-Race von mir aus auch im Super Bowl entschieden werden. Also wenn es dann tatsächlich Drake May gegen Matthew Stafford heißt, die Diskussion, die uns jetzt hier im Podcast auch schon 2-3 Wochen begleitet, also dann stehen da die besten Quarterbacks, die besten Teams dieses Jahr, dass die Rams es gegen diese Bears-Defense geschafft haben, die auch einfach wieder brutal gut aussah in dem Spiel. Muss man auch seinen Hut davor ziehen. Das lief alles gut für die Spannung, lief alles gut für die Rams. Und jetzt geht's halt rein ins Championship-Finale gegen die Seahawks. Ich bin mir nicht sicher, ob da was geht, weil die Seahawks sind dieses Jahr gefühlt ein Überteam. Aber ich muss, weil ich hab einen Schein abgegeben auf Frankreich wird Europameister und die Rams holen sich den Super Bowl. Bislang bin ich zufrieden. Bislang sieht's okay aus.
Ja, okay. Dann sind wir uns da, glaube ich, immerhin uneinig, weil wir gehen beide wahrscheinlich mit den Patriots, auch wenn sie auswärts in Denver spielen. und dann gehst du mit den Rams und ich gehe mit meinen Seahawks.
Wie fit ist Sam Darnold? Gab's da...
Das ist ja so ein bisschen... Also habe ich auch auf Twitter gelesen, weil Ian Rappaport das natürlich dann wieder breitgetreten hat und wie die ganzen Insider alle heißen. Der war ja relativ kurzfristig dann als questionable gemeldet, wo dann die ganzen Seahawks gedacht haben, oh, was war das jetzt? Aber der hat normal gespielt. Ja. Also hat ganz normal gespielt. Und das Gute ist ja, die haben das gesamte vierte Quarter quasi schon ihre Starter gebencht. Ja. Also die werden ausgeruht kommen, plus sie hatten quasi noch einen Tag mehr Zeit zu regenerieren, weil die Seahawks quasi schon Samstagabend gespielt haben und Los Angeles dann erst Sonntagabend. Das sind ja dann so Kleinigkeiten, die aber, wenn zwei Teams so auf einem ähnlichen sportlichen Niveau sind, gerade bei einem, und das ist jetzt nichts Neues, bei einem extrem physischen Sport wie der NFL und American Football, Ich sag, das kann das Zünglein an der Waage sein. Da wird auch in Amerika viel drüber diskutiert, die dann sagen, auf der anderen Seite haben sich die Seahawks auch irgendwie erspielt, weil sie sind der Nummer 1 Seed in der NFC gewesen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Ich glaube, oder ich gehe fest davon aus, dass die Seahawks mit ihrem ersten Quarterback spielen werden. Ist ja auch immer viel so ein bisschen, ja, was willst du denn den Gegner denken lassen, dass vielleicht unser Star-Quarterback ein kleines Wehwehchen hat. Ach mein Gott, am Ende sind es Playoffs. Die werden, wenn sie sich nicht wie Bo Nix den Knöchel brechen, dann werden die alle spielen.
Ja, das stimmt schon. Und NFL postet aus Sam Darnold, active for Divisional Round Game. Das war noch für versus 49ers. Okay, gut, aber dann sieht es erstmal gut aus. Und ich muss dagegen gehen. Ich fürchte auch, dass es wird ein spannendes und geiles Spiel kommen. Aber ich gehe auf die Rams, du gehst auf die Seahawks und dann sehen wir beide. Aber die Patriots im Super Bowl sind da sehr gespannt drauf, was da kommt. Sonntag ist es soweit. Und die Bundesliga ist auch wieder da. Und mich hat vor allem ein Zitat, ich weiß gar nicht mal mehr, wer es gesagt hat, aber vor diesem Spieltag extremst gefreut. War ein mutiges Zitat. Kam von RB Leipzig. Ja, wir sind ja jetzt ein anderes RB Leipzig als zu Beginn der Saison. Und ich sag mal so, auch zu Beginn der Saison, die waren schon nicht so schlecht. Im Spiel gegen die Bayern, als sie 6-0 verloren haben, sahen sie extrem schlecht aus. Und das gebe ich ihnen auch. Sie sahen besser aus am Wochenende. Aber du siehst schon besser aus und kriegst trotzdem 5-1 auf die Fresse. Das war schon doll.
Vor allem, du kriegst 5 Gegentore in einer Halbzeit. Und auch da nochmal... Also wir hatten Samstagabend Bounce House. Ich habe irgendwie verpasst, mein Handy zu laden und habe noch das 1-0 zur Pause mitbekommen. Und habe dann mich auch den gesamten Abend eigentlich nicht mehr mit der Bundesliga oder generell, also mit der Sportwelt beschäftigt. Bin dann relativ spät nachts irgendwann um 2:30 nach Hause gefahren. Und als ich dann zu Hause war, natürlich mein Handy wieder angesteckt und dann auch erst das Ergebnis gesehen. Und wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit im Kopf noch dieses 1-0. Okay, vielleicht holt Leipzig ja was. Und du guckst auf dein Handy, siehst die Bayern gewinnen das 5-1 und denkst, na gut. Same procedure as every year. Ich habe es dir auch schon gesagt, ich finde den Input, den ein Ulisse dann hat, der kommt rein, 3 Vorlage, 1 Tor, ist geisteskrank. Aber auch generell diese gesamte Mannschaft, also was ist das denn für eine Qualität, zu sagen, okay, wir tun uns jetzt hier eine Halbzeit lang schwer. Mhm. Vorne einmal weg, ich finde, also gut, obvious, das 5-1 ist zu hoch. Also natürlich ist es zu hoch. Leipzig hatte auch eine Riesenchance, einfach auf 2-2 zu stellen, kurz vor dem 3-1. Dann reden wir über eine ganz andere Sache.
Ja, klar.
Aber trotzdem, am Ende geht das Spiel 5-1 aus. Danach musst du es messen lassen. Und die Bayern sind zu gut für die Liga. Was sollst du noch sagen?
Und ich weiß gar nicht mal zwingend, ob es dann ein anderer Schnack ist. Weil ich sag ganz ehrlich, das war für Vincent Kompany eine geile Situation, in die Halbzeit zu gehen und du liegst 1-0 hinten. Weil wir reden hier über Tabellenersten gegen Tabellendritten vor diesem Spiel. Jetzt ist Leipzig auf 5 runtergerutscht, aber da ist nur eine Mannschaft dazwischen. So, das ist quasi das, was du in der Liga haben willst, um dich für die großen Aufgaben, die jetzt auch wieder in Champions League und Co. anstehen, vorzubereiten. So, und in der Liga werden die Bayern da regelmäßig nicht drauf geprüft, weil sie halt einfach jeden Gegner überfahren. Und dann gehst du tatsächlich mal mit einem 1-0 in die Pause und ich glaube schon, dass ein Vincent Kompany die Situation dann auch Wolle nimmt. Dass er dann sagt, ey geil, jetzt Kimmich, jetzt kommst du drauf und jetzt reißt er mal richtig einen ab. Und macht er dann auch. Ein Ulisse kommt rein, ich glaube 3 Vorlagen und eine Bude. Ja. Der kommt rein und hat 4 Torvorbereitungen. Jamal Musiala wird eingewechselt mit seinem ersten Ballkontakt. Seit, wie lange war es jetzt? 6, 7, 8 Monate macht er eine Torvorlage. Also es ist schon... Er wurde zumindest mal geprüft auf Comeback-Qualitäten, auf Klatschmomente. Und dahingehend war es jetzt keine beschissene Situation für die Bayern, dann halt auch mal zurückzuliegen zur Pause.
Nö, und also du hast gesagt, Kompany wollte die Situation Wolle nehmen und das haben sie haben sie auch gemacht. Und also das, wer wirklich noch irgendwie dran gezweifelt hat, dass diese Bayern diese Saison, über die Liga reden wir gar nicht mehr, aber ja. die sind auf einem Niveau so gut, dass ich auch sage, mein Gott, das könnte mal wieder eine Triple-Saison möglicherweise für die Bayern werden. Aber da können dann auch in der Champions League noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Bundesliga ist sonst nichts mehr groß passiert. Frankfurt hat einen Trainer rausgeschmissen. Das ist noch, also Randnotiz erstmal. Aber ansonsten.
Ja, vielleicht da mal einmal als Kurzfazit. Topmöller hat halt einfach die Defensive nicht in den Griff bekommen, ne? Ja,
also wirklich nicht in den Griff bekommen. Ja. Die kassieren in den letzten 3 Spielen 11 Tore.
Ja, und aber auch seit Anfang der Saison reden wir darüber. Die ersten 3 Spiele in der Champions League gingen alle 5-1 aus. Nur 1 davon haben sie gewonnen. Und du hast es halt einfach nicht geschafft, dieselben Themen, die über die gesamte Saison angefallen sind, in den Griff zu kriegen. Und ja, auch wenn es sehr schade ist, weil das Bild, was Eintracht Frankfurt mit Dino Topmöller abgegeben hat, ein sehr, sehr stimmiges war. Das hat richtig viel Spaß gemacht zuzugucken. So am Ende musste aber halt liefern. So, und die Ansprüche von Eintracht Frankfurt, die sind halt gestiegen. Es geht nicht mehr darum, jetzt nur regelmäßig mal um die Europa League Quali mitzuspielen. Die haben jetzt den Anspruch, ein Champions League Team zu sein. Und dann ist es nicht okay, wenn du gegen Werder Bremen 3 Buden kassierst. Und Werder Bremen ist für den 4. Trainer rausschmiss diese Saison verantwortlich.
Das ist auch krass, ne? Aber das Ding ist dann, die Teams denken immer, ja, Bremen musst du schlagen, dann gewinnst du gegen Bremen nicht. Und dann sagst du, hier.
Ich sag auch ganz ehrlich, ich fände das als Bremen gar nicht so ein Riesenkompliment, wie da immer draus gemacht wird, dass sie die Trainerkiller sind. Weil was bedeutet das? Ja, die planen eigentlich Punkte gegen euch
an. Ich würde sagen, Digga, ihr seid so kacke, ihr gewinnt nicht mal gegen Bremen. Was ist das?
Ja. Na gut. Ja, das ist schon. Oh, warte kurz, jetzt muss ich mal einmal auf die Tabelle gucken. Werder Bremen hat genau 4 Saisonsiege dieses Jahr und sie sind für 4 Trainerrauswürfe verantwortlich. Jetzt am Wochenende war es nur ein Unentschieden, aber. Wenn Bremen gewinnt, dann fliegt der Trainer auf der anderen Seite. Ich glaube, den Schluss kann man ziehen.
Ja, na gut, also machen wir Bundesliga zu und sprechen zum Abschluss nochmal über das wildeste Sportereignis wahrscheinlich am Wochenende, Afrika-Cup-Finale. Viel Fußball schon gesehen, aber das hat dann schon viel, viel überstiegen. Ich muss natürlich sagen, ich habe es erst spät dann live geguckt, weil so sehr hat es mich dann nicht interessiert, dass ich mich dann da Sonntagabend hingesetzt habe und das gesamte Spiel zwischen Marokko und dem Senegal geguckt habe. Aber sobald es dann da in Richtung Nachspielzeit gegangen ist und man dann auch auf Twitter so ein bisschen mal mitlesen konnte, habe ich dann den Fernseher angemacht und muss sagen, ich habe es nicht bereut.
Bei mir war es eine Kicker-Push-Nachricht, weil ich habe es natürlich auch bis dahin nicht gesehen, weil ich aber auch Handball-Euro geguckt hatte und danach eigentlich meinen Fußball-Podcast aufnehmen musste. Bis dann aber die Push-Meldung gekommen ist und ich gesagt habe, okay gut, alles stehen und liegen lassen, das muss jetzt gerade einmal kurz warten. Was zur Hölle geht da ab? Also wir arbeiten es mal einmal kurz auf. Marokko steht 0-0 und Marokko kriegt erstmal ein Gegentor zurückgenommen. Also der Ball ist auf der anderen Seite im Tor, aber dann gab es einen leichten Schubser, wo der Schiri gesagt hat, nee, das nehmen wir zurück. Und dann sind sie selbst im Angriff und kriegen einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen.
Ja, vor allem, es geht ja erstmal da los, um das nochmal einmal, also richtig gesagt, der Senegal trifft, und wir reden von 94. Minute. Also Spiel die ganze Zeit 0-0, es geht um den Afrika-Cup. Marokko ist Gastgeberland, die haben seit 50 Jahren diesen Titel nicht gewonnen. Ja. Die ächzen danach, waren der große Favorit. Es steht 0-0, tun sich schwer, 94 oder 93. Minute, 0-1. Der Senegal geht in Führung.
Und dann, ach so war es sogar, okay.
Genau, und dann ist der Klassiker gewesen, Schiedsrichter pfeift halt rein. Und der Ball ist eine Sekunde später im Tor. Es ist wirklich ein minimaler Schubser, kein VAR der Welt hätte den zurückgenommen. Super bitter, aber kannst du nichts machen. Einfach Schiri-Fehler, dass er da reinpfeift.
Ja.
2 Minuten später, letzte Minute der Nachspielzeit, Flanke fliegt rein, Eckball. Und es wird halt in der Mitte so gerangelt, wie halt beim Eckball gerangelt wird. Spiel läuft erstmal noch weiter. Und dann kommt der VAR und gibt diesen Kann-Elfmeter für Marokko. Mhm. Und beim Senegal, also da ist Land unter. Weil
aber hat ihn der VAR gegeben oder hat ihn der Schiri gegeben?
Der VAR hat ihn gegeben. Okay. Also der Schiri gibt ihn am Ende, aber quasi VAR schickt den Schiri raus, der guckt sich das an. Ja. Da gibt es schon Tumulte von wegen, weil alle auf den Bildschirm schauen wollen und auf den Schiri einreden. Dann gibt er diesen Elfmeter, wo ich auch sage, pui, Cojones, mein Lieber, den dann zu geben. Weil er wusste auch, dass da eine Reaktion kommen wird. Die Reaktion, die gekommen ist, ist, dass der Senegal nicht mehr weiterspielen wollte.
Ja, und vor allem, dass der Trainer Pape Chau dann da steht und sagt, ja, nee, dann gehen wir vom Feld. Wir machen das nicht, wir spielen es nicht zu Ende. Alle rein. Und dann war die Mannschaft zwiegespalten. Sadio Mané will seine Jungs auf dem Feld halten, sagt, ey Leute, was ist denn das hier? Kommt, wir spielen weiter. Ja. Papa Ciao schon direkt auf 180, ist in der Kabine mit seinen Jungs, kann dann am Ende beruhigt werden. Und genau, ich hatte dann die Schlussphase noch mit meinem Kollegen zusammengeguckt und er guckte dann da drauf und sagt, ah geil, Verlängerung. Und ich so, Nö, der Elfmeter kommt jetzt erst in der 107. Minute, aber es ist noch reguläre Spielzeit.
Also genau, dann 90. Ich habe es gerade mir nochmal aufgemacht, 90. plus 24. Also hat ein bisschen gedauert, bis die dann alle wieder zurück waren. Was passiert? Brahim Diaz, also auch der Shootingstar dieses Afrika-Cups.
Real Madrid,
so denkst, also genau, Real Madrid-Spieler, nimmt sich diesen Elfmeter, was passiert? Panenka in die Mitte. Chippt den in die Mitte und Mondi bleibt einfach stehen. War so schlecht geschossen, dass im Nachhinein darüber diskutiert worden war, ob er das absichtlich gemacht hat.
Ja, aber also sorry,
guck
da kann
nur mal auf die Reaktion von diesem Spieler. Ja. Das ist überhaupt nicht absichtlich
gewesen. Ja, und vor allem, wenn du einen Elfmeter vergeben willst, dann chippst du den nicht. So, dann schiebst du den vorbei, dann ballerst du den mit 110 km/h über die Latte. So, du chippst den nicht. Und vor allem, wenn du sagst, du willst den absichtlich verschießen, ja, dann sagst du dem Keeper vorher Bescheid. Aber nee, Mondi war schon unterwegs in die andere Ecke. Also, der hatte erst einen Schritt nach links gemacht, sieht dann, dass der so schlecht gechippt ist, dass er halt wirklich einfach stehen bleiben kann und diesen Ball einfach noch pflückt. Ja, an Arroganz nicht zu überbieten, aber halt auch von Schiedsrichterseite, ne? Das war schon extrem seltsam, wenn du weißt, dass du 3 Minuten vorher eine strittige Situation auf der anderen Seite zurückgenommen hast, um dann wieder gegen das Team auf der anderen Seite eine noch strittigere
Situation.
Ich war
mir sicher, das Ding ist gekauft. ich war mir sehr gut, der wird wahrscheinlich 1-2 Scheinchen bekommen haben und dann...
Ja gut, ich halte mich mit Korruptionsvorwürfen dann doch immer ein bisschen zurück, aber ich muss schon sagen, das war alles dann doch äußerst seltsam, was da passiert ist. Ja, ist auf jeden Fall, hat dem Afrika-Cup nochmal ordentlich Brisanz gegeben. Ende vom Lied, Elfmeter verschossen, geht in die Verlängerung und der Senegal gewinnt dann am Ende sogar. Und dass Papa Ciao sich dann jetzt hinstellt und sagt, ja, war ein bisschen blöd von uns. Wir sind runtergegangen, ist aus der Emotion passiert. Sorry, würden wir inzwischen anders machen? Glaubst du, er hätte dasselbe gesagt, wenn sie verloren hätten?
Sehr sicher nicht, aber das wissen wir nicht, was da passiert. Also passiert wäre, auf der anderen Seite sage ich, es gewinnt für mich dann trotzdem das richtige Team. Ich finde es irgendwie, also normalerweise, und da bleibe ich dabei, dass das 1-0 in der 94. Minute hätte schon zählen müssen und dann diskutierst du gar nicht. Deswegen passt es irgendwie für mich auch, wenn natürlich, dass die da durchziehen, tatsächlich das Spielfeld zu verlassen. Weil was machst du auch als Schiedsrichter? Eigentlich kannst du dir das auch als Schiedsrichter nicht gefallen lassen, zu sagen, ja, wir tanzen dir auf die Nase rum, wir gehen jetzt erstmal in die Kabine, weil uns deine Entscheidung nicht gefällt.
Ja.
So hast du einfach jegliche Autorität verloren.
Ja, gut, ne? Auf der anderen Seite, was willst du machen? Alle vom Platz stellen? Willst du jedem eine rote Karte geben und direkt?
Nein, aber zu sagen, ey, wenn ihr jetzt in 5 Minuten hier seid, dann breche ich den Bums ab.
Ja, stimmt schon. Aber es war eine kuriose Situation. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also da hat der Afrika-Cup dann nochmal seine ganz eigene Story geschrieben. Aber ihr seht's, Menge los in der Sportwelt aktuell. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass gerade auch nebenher die Champions League wieder läuft und in ihre Endphase geht. Da geben wir euch mal einmal kurz den Ergebnisdienst. Denn Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen verlieren beide. Und weil wir Mittwoch aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie der Mittwochabend ausgeht. Ist für die Tabelle dahingehend relevant, dass Leverkusen jetzt tatsächlich aufpassen muss, nicht rauszurutschen. Also die stehen mal 9 Punkten, aber von unten kommt dann auch ein bisschen Druck. Was ist deine Einschätzung? Leverkusen, jetzt muss ich gerade nachgucken, im letzten Spiel haben sie Villarreal. Die stehen gerade bei 1 Punkt.
Wird reichen.
Ich glaube auch. Frankfurt müsste beide gewinnen, um noch irgendwie eine Chance zu haben.
Wird da nicht passieren.
Aber nicht reichen. Ja, selbst wenn sie beide gewinnen, glaube ich, reicht es nicht.
Weil, wird nicht passieren.
Ja.
Und die Bayern werden eh Champions-League-Sieger, deswegen ist egal.
Deswegen ist der Rest auch egal. Nun gut. Kürzere Folge heute, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit gehabt und bleibt der deutschen Nationalmannschaft treu. Nächste Woche schauen wir drauf, wie die Hauptrunde lief.